Über das Ziel unserer Hoffnung geht es in der Predigt. Und es gibt viele alttestamentliche und neutestamentliche Texte, die das näher beleuchten. Wir werden heute einen aus dem Neuen Testament anschauen, aus dem 1. Thessalonicher Brief. Aber schon passend dazu ein Text aus dem Alten Testament, aus Jesaja Kapitel 11. Da ist vom Friedenskönig und seinem Reich die Rede. Herzlich willkommen, liebe Kerstin, schön, dass du da bist. Ich lese jetzt mal noch und dann übernimmst du. Ne? Ja, vom Friedenskönig und seinem Reich ist die Rede und damit von Jesus selbst. Und dort prophezeit Jesaja, ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Isai war der Vater Davids, also aus dem Königshaus wächst ein neuer Spross, das ist hier gesagt. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist der Weisheit und Einsicht, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht auf Hörensagen. Den Entrechteten verhilft er zum Recht. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn, wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen, gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen, der Löwe frisst sein Häcksel wie das Rind, der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange, das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligen Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des Herrn. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt. Man merkt an diesem Text, ein Teil ist schon erfüllt in Christus, aber vieles steht auch noch aus. Die Schöpfung ist noch nicht komplett heil. Das ist so. Ja, Jesus hat den Armen gute Botschaft gebracht. Für die Armen setzt er sich ein. Er war der Spross aus der Wurzel Isais, aus dem Königshaus Davids. Er ist der Friedenskönig. Aber vieles steht auch noch aus. Und in diesem schon jetzt und noch nicht zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu leben wir gerade. Und warten noch auf vieles, was hier steht. Und insofern, Jahr um Jahr gewartet auf den, der kommen mag. Das Lied, was wir gleich singen und hören, spielt eigentlich auf das erste Kommen Jesu an. Aber wir warten auch nach wie vor, Jahr um Jahr, auf den, der noch einmal kommt und dann alles gut macht. Jahr um Jahr gewartet.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Weg war heute etwas länger, beziehungsweise hatte eine 70-minütige Unterbrechung. Und eine S-Bahn hat keine Toilette. Aber es ist warm und Licht gibt's auch. Ja, ich sag noch was zum Ziel und zur Hoffnung, um die es ja heute geht. Und mir fiel im Vorhinein auf, dass ich eher so ein ziellos, planloser Mensch bin. Jahresende, Jahresrückblick steht vor der Tür. Ich setze mir eigentlich nie Ziele für so ein neues Jahr. Ich schaffe das eh nicht. Frustrierend. Hab letzte Woche wieder erlebt, wie das ist, wenn man ein Ziel vor Augen hat und weiß, boah, man muss jetzt in kurzer Zeit bis zum Wochenende noch 500 von den Dingern da nähen. Und mehr als 20 schaffe ich nicht in einer Stunde. Das wird echt knapp, aber ich wollte jemandem helfen. Das Ziel scheint so weit weg, der Berg ist riesig. Und wenn ich mir nicht kleine Packen mache, von 20 Stück pro Stunde, habe ich überhaupt keine Hoffnung, dass ich das schaffen würde. Hoffnung hören wir überall. Fernsehen, Hoffnung auf ein normaleres Weihnachten, ohne große Beschränkungen. Und dann höre ich, dass in Niederlanden, weil ja jetzt wieder ein Lockdown droht, die Leute wie verrückt in die Geschäfte rennen, als ob es morgens nichts gibt, damit sie noch Geschenke kaufen zu Weihnachten. Und irgendwie denke ich, ey Leute, Weihnachten, Geschenke? War da nicht was anderes? Kommt da nicht Gott in diese Welt und gibt uns Hoffnung? Und ich gehe durch den Wald und da ist schon wieder eine neue Stelle abgeholzt. Deswegen habe ich vorhin diesen Text aus Jesaja ausgesucht. Mut, Hoffnung, da wächst irgendwann wieder was Neues. Das muss nicht so bleiben. Ich lese euch ein Lied vor von dem Wolfgang Dais. Ich kann das nicht singen, aber den Text fand ich gut. Gibt es noch Hoffnung für die Welt? Gibt es eine Zukunft, die noch zählt? Wir sehen nicht vorbei an dem Tod dieser Welt, wie sie langsam stirbt, in sich zusammenfällt, wie kalter Wind verloren durch die Bäume weht, vergiftet das Verderben sät. Wir ignorieren nicht, dass Zerstörung siegt, die Natur in ihren letzten Zügen liegt. Und darum fragen wir, wenn man die Welt zerstört, ist Leben dann noch lebenswert? Wir sehen nicht vorbei an Betrug und Gewalt, wie der Ruf nach Frieden ungehört verhallt, wie teure Waffen klirren, wie das Geld regiert, die Menschheit jedes Maß verliert. Wir überhören nicht, was der Hunger erzählt, wie man das verschwendet, was dem Armen fehlt. Wir fragen, hat das alles denn noch einen Sinn? Wo führt uns unser Handeln hin? Wir sehen nicht vorbei an dem Tod dieser Welt, doch wir haben Hoffnung, die uns aufrecht hält. Denn Gottes Sohn hat uns mit Liebe vorgelebt, dass er auf unserer Seite steht. Wir resignieren nicht, können vorwärts sehen, im Vertrauen unseren Weg mit Jesus gehen. Wir setzen seine Liebe gegen Hass und Tod. Wir setzen auf sein Angebot. Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben. Es gibt ein Licht, das nicht zerbricht. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir sehen auf uns selbst, wir sehen auf unsere Welt und oft wird uns Angst und Bang, wie das weitergeht. Du siehst all das, was uns Angst macht, wo wir nicht weiter wissen. Und wir möchten all das in deine Hände legen, in deine sanften Hände und darauf vertrauen, dass du weißt, dass du Veränderung schaffen, Hoffnung bringen kannst. So bringen wir dir diese Welt mit all ihren Menschen, mit ihrer Krankheit, mit ihrem Leid, mit den Mächtigen und den Ohnmächtigen, mit denen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, die viel zu viel haben, als dass sie das verbrauchen könnten, und mit denen, die nicht das Nötigste haben, Herr, wir bringen dir all das Elend, dass du es mit deinem Licht erhellen mögest. Wir bitten dich, dass du uns Ziel und Hoffnung gibst, dass es sich lohnt, mit dir zu leben, jetzt und hier. Und wir danken dir, dass wir so bald auf Weihnachten zugehen, wo wir neu erleben und spüren dürfen, dass du als Mensch einer von uns geworden bist, dass du weißt, wie es uns geht. So segne uns bitte in diesem Gottesdienst, hier und zu Hause. Lass uns von deiner Liebe berührt werden und schenk uns, was wir brauchen. Amen.
Hoffnung in Zeiten der Angst. Heute das Thema, das Ziel unserer Hoffnung. Wir lesen dazu aus 1. Thessalonicher 4, Abvers 13. Dort schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessalonich: Brüder und Schwestern, wir wollen euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, was mit den Verstorbenen geschieht. Denn ihr sollt nicht um sie trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott die Verstorbenen durch Jesus und gemeinsam mit ihm aus dem Tod herausführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort, das vom Herrn kommt. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, haben den Verstorbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören. Und danach werden wir, die wir dann noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut. Das Ziel unserer Hoffnung. Aber bevor wir das näher in den Blick nehmen, müssen wir uns mit etwas befassen, was eher unangenehm ist. Denn so startet der Text. Es geht um einen Feind, einen mächtigen Feind, den wir alle haben. Ein Feind, dem niemand gewachsen ist, niemand von uns. Dieser Feind ist nämlich der Tod. Es geht hier um die Verstorbenen, die Menschen, die der Tod schon eingeholt hat. Nichts ist so sicher wie die Tatsache, dass wir sterben müssen. Naja, Paulus war sich nicht ganz sicher, er rechnete noch damit, dass Jesus zu seinen Lebzeiten noch wiederkäme, war nicht so. Aber solange das nicht passiert, solange Jesus nicht wiederkommt, müssen alle sterben. Na, so ist es. Wir müssen Menschen loslassen, die uns lieb und wertvoll sind, wenn sie versterben. Und eines Tages werden wir Menschen zurücklassen, denen wir lieb und wertvoll sind. Und damit müssen wir umgehen, weil wir das wissen. Deshalb fragen wir danach, was ist denn mit denen, die schon verstorben sind? Das ist die Frage, die in diesem Text steckt und die Paulus beantwortet. Und natürlich fragen wir auch, was passiert denn mit uns, wenn uns der Tod ereilt? Und wir fragen auch danach, was heißt das denn alles dann für unser Leben hier und jetzt? Zu allen Zeiten haben Menschen so gefragt. Und wie gesagt, Paulus gibt vor allem auf diese erste Frage eine Antwort. Was ist denn mit den Verstorbenen? Mit denen, die verstorben sind, die zu Jesus gehört haben, die Brüder und Schwestern von uns waren. Was ist mit denen? Das war die Frage, die gestellt haben. Und die Paulus beantwortet. Und zunächst mal macht Paulus darauf aufmerksam, dass wir trauern. Ihr sollt nicht um sie, die Verstorbenen, trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Heißt nicht, dass wir nicht trauern sollen, wir kommen zum Schluss nochmal drauf. Heißt nur, dass wir anders trauern sollen. Aber zunächst mal wird deutlich, ja, trauern tun wir alle. Ist so. Und das ist zutiefst menschlich. Alle Menschen trauern. Und darum haben Menschen schon seit jeher Trauerbräuche und Trauerriten gehabt, um mit dem Tod umzugehen. Menschen haben Friedhöfe angelegt und Pyramiden gebaut. Sie haben die Toten einbalsamiert und feierlich verbrannt. Sie haben, wie bei uns, schwarze Kleidung als Zeichen der Trauer getragen oder weiße Kleidung. Das ist in Asien so. Ja, wir verscharren unsere Toten nicht einfach. Wir ehren sie. Ja, und all das ist Zeichen der Trauer. Wir haben Formen gefunden, um diese zum Ausdruck zu bringen und gehen damit um. Und nun macht Paulus zunächst mal deutlich, es gibt Menschen, die trauern und die haben keine Hoffnung. Oder zumindest mal keine Hoffnung, die wirklich diese Bezeichnung verdient. Und das gilt heute vermutlich mehr denn je. Wenn ich recht sehe, gibt es in unserer Gesellschaft zwei verbreitete Arten, mit dem Tod umzugehen, bei denen, die nicht im Glauben stehen. Und die erste ist mal ganz schlicht die, wir haben nur dieses eine Leben und danach ist Schluss, fertig, aus. Ja. Live fast, love hard, die young. Lebe schnell, liebe intensiv, stirb früh, war das Motto der Rock'n'Roll- und Hippie-Bewegung. Ja, koste all das aus, was im Leben drin ist. Es ist halt das Einzige, was du hast. Danach kommt nichts mehr. Na, so ist es. Und wenn das Leben eben nichts mehr zu bieten hat, was irgendwie es lohnt zu leben, na, dann mach halt lieber früh Schluss. Zu dieser Einstellung passt das in Europa mittlerweile mehr und mehr, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben höher gewichtet wird. Ich weiß nicht, ob ihr es irgendwie die Woche gehört habt, ging so durch die Presse, dass in der Schweiz jetzt die Sarko-Kapsel vorgestellt wurde, so eine Art Suizidmaschine, ne? Wie so ein Sarg, man legt sich rein, sehr bequem, drückt auf den Knopf, dann geht das Ding zu und dann wird dieser quasi Sarg mit Stickstoff geflutet. Sauerstoff geht raus und man hat wohl einen sehr schönen Tod, wird noch ein bisschen leicht euphorisiert, hat auch nicht den Eindruck zu ersticken und nach 10 Minuten ist Schluss. Ja, ist so eine Sicht auf Leben und Tod. Wir haben nur dieses eine Leben und wenn das irgendwie zu anstrengend wird, mach halt früh Schluss. In dieser Sicht gibt es keine Hoffnung über den Tod hinaus. Man kann das dann nochmal mit ein paar netten Worten am Grab versuchen zuzukleistern, diese letzte Hoffnungslosigkeit. Manchmal fallen da so Sätze wie, ja, dieser Mensch ist jetzt tot, aber er lebt in unseren Herzen weiter, was ja schön ist. Aber wenn das alles ist, lebt der Mensch genauso viel weiter wie auf dem Foto im Fotoalbum. Es ist halt dann nur eine Erinnerung und nicht mehr. Es gibt noch so eine zweite Sicht auf den Tod, die heute verbreitet ist. Und zwar ein Stück daran anknüpft, aber noch mal ein bisschen anders. Nämlich der Tod als natürlicher Teil des Lebens. Der Tod ist natürlich, ist auch gar nicht schlimm. Gehört einfach zum Leben dazu und zum Kreislauf des Lebens. Wir werden geboren und wachsen, vielleicht setzen wir Kinder in die Welt, die den Kreislauf des Lebens weiter am Leben erhalten. Naja, und dann werden wir selber aber alt und irgendwann sterben wir halt. Der Kreislauf des Lebens. Vor 2 Jahren waren wir in Hamburg im König der Löwen. Großes Musical, falls ihr das kennt. Ne? Einer der Anfangs- und Schlusssong heißt Circle of Life. Kreislauf des Lebens. Toller Song, Elton John. Darin heißt es, vom Tag unserer Geburt an, wenn wir blinzelnd hinaus ins Sonnenlicht treten, gibt es mehr zu sehen, als man je sehen kann, mehr zu tun, als man je tun kann. Aber die Sonne steht hoch am saphirblauen Himmel, hält groß und klein auf der endlosen Runde im Kreislauf des Lebens. Ja, und der Gedanke ist, ja, wir sind Teil davon. Wir sind Sternenstaub, laufen einen paar Jahre über diese schöne Erde mit all ihren Wundern und werden wieder zu Staub zerfallen, aus dem wieder neues Leben wachsen kann. Ist auch alles gar nicht schlimm, Kreislauf des Lebens halt. Die Frage ist nur, ob das wirklich Trost und Hoffnung ist. Peter Kreeft, ein katholischer Theologe, erzählt einmal die Geschichte seiner Nachbarin. Die fand das auch so mit dem Kreislauf des Lebens für sich sehr überzeugend. Dann starb ihr kleiner Neffe und sie hatte selber einen kleinen Sohn, so 7, 8 Jahre alt, und versuchte ihrem kleinen Sohn das dann zu erklären, wie das ist mit dem Kreislauf des Lebens und ihn damit zu trösten. Ja, weißt du, sagte sie, wir sind alle von der Erde, von Mutter Erde genommen und kehren wieder zu Mutter Erde zurück. Dein Cousin ist zurückgekehrt in den Kreislauf des Lebens. Und wenn im nächsten Jahr die Blumen blühen, dann kannst du dich an deinen Cousin erinnern und weißt, dass sein Staub den Blumen Nahrung gibt. So erzählte sie ihrem kleinen Sohn. Der schrie laut auf, rannte aus dem Zimmer und brüllte, ich will nicht, dass mein Cousin Dünger wird. Ja, so ist es, ne? Und mir scheint, der kleine Junge hat mehr vom Tod verstanden als seine Mutter. Natürlich muss jeder selbst auch wissen, was für ihn wirklich tröstlich ist. Aber ich fürchte, dass man sich mit so einem Gedanken irgendwie schon was auch in die Tasche lügt. Denn was heißt denn das? Ja, das betrifft ja nur unsere körperliche Seite, aber ist das das Wesentliche unseres Lebens? Was macht denn unser Leben kostbar und wertvoll? Was ist das wirklich wertvoll in unserem Leben? Mein Körper? Na, nur nicht wirklich, oder? Es sind doch eher die Beziehungen, in denen wir leben. Es ist die Liebe, die wir empfangen und die wir weitergeben. Das macht unser Leben wertvoll. Und genau das wird doch durch den Tod abgeschnitten. Wir können nicht mehr wirklich Liebe geben und Liebe empfangen. Und Blumendünger zu sein, ist da echt ein schwacher Trost, finde ich. Und die Hoffnung auf Jesus ist da wirklich was anderes. Ich will noch mal kurz verweisen, dass auch in diesem Text der Grund unserer Hoffnung benannt ist. Ich habe da schon ja drüber gepredigt, nach dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Kommt hier aber genauso wieder vor, will ich nur noch mal kurz darauf verweisen. Wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott die Verstorbenen durch Jesus und gemeinsam mit ihm aus dem Tod herausführen. Ja, das steckt es noch mal wieder drin. Was der Grund unserer Hoffnung ist, was das Fundament ist. Ja, Jesus hat den Tod besiegt. Natürlich, biologisch müssen wir immer noch sterben, aber der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Der Tod ist in dieser Hinsicht dann wirklich kein Henker mehr, sondern Gärtner, der irgendwie was sät und da wird wirklich neues Leben draus. Jesus hat den Tod besiegt und wer sich an ihn hängt, wird auferstehen. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Da hat einer schon den Tod besiegt. Und alle, die sich an Jesus hängen, haben ihn mitbesiegt. So, jetzt gucken wir noch mal näher hin. Was sagt denn nun dieser Text über das Ziel unserer Hoffnung? Eigentlich nur ganz kurze Sätze. Und da steckt doch eigentlich alles drin. Vers 16, 17. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören, und danach werden wir, die wir dann noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Klitzekleiner Exkurs nochmal, hier ist so von ja, mit den Wolken des Himmels und so. Es gibt da so einen christlichen Spezialbegriff für, der gerade unter freikirchlichen Christen lange Zeit für viele Diskussionen gesorgt hat, nämlich die Entrückung. Das ist hier so der biblische Grund dafür. Und es gab viel Streit darum, wann diese Entrückung stattfindet, nämlich bei der Frage, so läuft die Weltgeschichte danach noch weiter oder nicht? Ist dann schon mit allem Schluss, weil Jesus wiedergekommen ist und dann wird mit allem Bösen aufgeräumt, das letzte Gericht kommt und die Ewigkeit beginnt. Oder läuft dann die Weltgeschichte noch ein Stück weiter? Freund von mir aus Jugendtagen fuhr ein Renault 4, der mehr von Aufklebern als von sonst was zusammengehalten wurde. So ein Ding mit Revolverschaltung, ne, kennt ihr vielleicht noch. Und der hatte vorne auf der Beifahrerseite auch einen Aufkleber. Da stand irgendwie drauf, ne, Vorsicht, weil Fahrzeug nach der Entrückung führerlos sein wird. Ne? War irgendwie so ein, fand er irgendwie cool. So die Erwartung, naja, also die Christen, die dann noch leben bei der Entrückung, die werden dann schon Jesus entgegen und dann läuft es für die anderen aber noch weiter und dann sind auf einmal irgendwie ein paar hundert Millionen Menschen einfach weg. Gibt so eine große Buchserie, Left Behind, was in den 80er Jahren mal schwer in war, gibt sogar eine Fernsehserie daraus. Ist nicht mein Verständnis der neutestamentlichen Stellen dazu. Ich glaube, wenn Jesus wiederkommt, ist alles vorbei. Ich finde es aber auch nicht zentral wichtig, weil es keine Auswirkungen auf unser Leben hier und jetzt hat. Klammer zu. Viel wichtiger ist ja die Frage, was dann für uns beginnt, wenn Jesus wiederkommt. Was für uns beginnt, die wir zu Jesus gehören. Was das Ziel der Hoffnung ist. Und wie gesagt, hier steht ganz wenig und eigentlich doch alles. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehört. Und danach werden wir, die wir noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Und darin stecken zwei ganz wesentliche Dinge. Zum einen, die Toten werden auferweckt, wie Christus. Und daran steckt zunächst mal, wir werden weiterleben als individuelle Menschen. Ja, wir werden uns nicht irgendwie auflösen wie ein Tropfen Wasser im Meer in dem All ein, wie das etwa der Buddhismus denkt, sondern christliche Hoffnung heißt, wir werden individuelle Menschen bleiben, personhafte Wesen, wie Christus von den Toten auferweckt ist. Der war ja auch derselbe Christus vorher und nachher. Man konnte ihn wiedererkennen, nicht immer beim ersten Mal, sondern wenn er das wollte, aber dann konnte man ihn wiedererkennen. Und die Jünger haben mit ihm geredet. Er hat sogar mit ihnen gegessen, hat ihnen seine Wunden gezeigt. Der Jesus nach der Auferstehung war mit dem Jesus vor der Auferstehung identisch. Jesus ist er selbst geblieben. Natürlich waren ein paar wesentliche Dinge auch verändert. Er war nicht mehr vergänglich, war nicht mehr in Raum und Zeit gebunden und doch er selbst. Und wir werden auch wir selbst bleiben. Zwar auch verwandelt, nicht mehr vergänglich, nicht mehr sündig, nicht mehr krank, aber wir werden wir selbst bleiben. Wie Christus auferweckt wurde von den Toten, so auch wir. Und dann steht da, wir werden dem Herrn begegnen und für immer bei ihm bleiben. Das ist der zentrale Inhalt der Hoffnung, das Ziel unserer Hoffnung. Dem Herrn begegnen und für immer bei ihm sein. Und das heißt, wir treten ein in einen Kreislauf, nicht des Lebens wie beim König der Löwen, sondern in einen Kreislauf ewiger Liebe. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass das Wertvollste, was wir haben hier auf Erden, sind Beziehungen, liebevolle Beziehungen. Mehr wert als alles Geld der Welt, als alle Macht der Welt, alles Wissen der Welt. Und die Ewigkeit bei Jesus ist im Kern erstmal die Welt der Liebe. Wie könnte es auch anders sein? Wir glauben an den Gott, der von sich selbst sagt, ich bin Liebe. Gott ist in sich die ewige Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Gott ist Liebe und bei diesem Gott werden wir für immer sein. Und wir werden in diesen Kreislauf der Liebe einbezogen. Und das wird der wesentliche Inhalt der Ewigkeit sein. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 9, schon diesen unfassbar bemerkenswerten Satz, Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch, sagte seinen Jüngern. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, ich würde immer anders denken, ne? Irgendwie Liebe zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn von Ewigkeit her gewesen, das ist irgendwie ganz andere Intensität von Liebe. Ja, ich kriege vielleicht auch noch ein bisschen ab. Aber das ist super speziell und da muss ich auch... Ah, aber Jesus sagt was anderes. Jesus sagt, die gleiche Art von Liebe, die der Vater zu mir hat, die habe ich für euch. Mit der gleichen Liebe liebt er uns, mit der gleichen Intensität. Und Jesus sagt das als Jetzt-Aussage zu seinen Jüngern. Nicht erst in Zukunft, sondern jetzt schon. Gilt schon jetzt. Nur jetzt ist diese Liebe für uns manchmal eben noch verborgen. Aber wenn wir bei Jesus sind, werden wir diese Liebe auf seinem Gesicht ablesen können. Wir werden sie spüren. Und es wird kein Hauch des Zweifels mehr dazwischen ihm und uns sein. Paulus schreibt an anderer Stelle, 1. Korinther 13, nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und es bleibt in Ewigkeit. Ja? Der Himmel ist eine Welt der Liebe. Jesus zu begegnen und für immer bei ihm sein, heißt, wir haben Teil an dem Kreislauf ewiger Liebe. Wir werden Liebe empfangen und geben. Das größte Gebot, Doppelgebot der Liebe, Matthäus 22. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das größte Gebot. Und wenn wir ehrlich sind, wir scheitern ja ständig dran. Es ist schon schwer genug, sich selbst angemessen zu lieben. Unser Nächsten wie uns selbst, puh. Und Gott über alles, meine Güte. Wenn man ehrlich ist zu sich selbst, merkt man doch, man scheitert immer wieder dran. So, und dann aber nicht mehr, sondern wir werden eintreten und Liebe empfangen und geben. Ohne dass je wieder ein Schatten darauf fiele. Das ist das Ziel unserer Hoffnung. Wir werden bei ihm sein, der uns zuerst geliebt hat und der selbst in sich die Liebe ist und eintreten in den Kreislauf der Liebe. Und übrigens mal keine Sorge, das wird nie langweilig werden. Was verändert diese Hoffnung hier und jetzt? Was ist mit den Verstorbenen? Das war die Frage der Thessalonicher. Aber Paulus gibt nicht nur Informationen, sondern sagt auch, was wir damit machen können und was die Konsequenz davon ist. Und das Erste, was er sagt, gleich hier nach der Themenangabe, ihr sollt nicht um die Verstorbenen trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ich habe das lange Zeit irgendwie falsch verstanden, habe immer so gelesen, ja, wir sollen gar nicht trauern. Trauern ist irgendwie schlecht, weil die sind doch beim Herrn und so. Aber das steht da gar nicht. Paulus sagt nur, wir sollen anders trauern. Ihr sollt nicht so, nicht auf diese Weise um die Verstorbenen trauern, wie die, die keine Hoffnung haben. Also trauert. Trauert aber anders. Trauert als Menschen, die Hoffnung haben. Tim Keller, von dem ich ja, ein paar inspirierende Gedanken zu dieser Predigt auch habe, hat ein schönes Bild dafür gebraucht. Als es noch keine Kühlschränke gab, musste man Lebensmittel ja immer irgendwie auf andere Art und Weise haltbar machen. Und bei Fleisch ist das gar nicht so einfach. Wenn du es nicht einfrieren kannst, keinen Kühlschrank hast, wird es ratzfatz schlecht. Was kann man machen? Man kann es zum Beispiel, und das hat man seit alter Zeit gemacht, pökeln. Man kann es mit Salz einreiben. Und gepökeltes Fleisch ist über lange Zeit haltbar. Wurde sogar auf langen Schiffsreisen nicht schlecht. Und so, sagt Tim Keller, lasst uns Hoffnung in die Trauer reiben. Dann wird sie nicht schlecht. Ja, wir trauern um Menschen, wenn sie verstorben sind. Aber wir können trauern als Menschen, die Hoffnung haben. weil Jesus uns diese Hoffnung geschenkt hat. Durch sein Wort und durch die Grundlage der Hoffnung, seine Auferstehung von den Toten. Lasst uns trauern um Menschen, die uns fehlen, ja, aber lasst uns trauern als Menschen, die Hoffnung haben. Amen. Dieter Strauch hat ein Lied geschrieben vor etlichen Jahren, seid fröhlich in der Hoffnung. Dieter Strauch, Bruder von Peter Strauch, ehemals Präses unseres Bundes, wohnhaft in Solingen bei uns um die Ecke quasi. Und dieses Lied spielt, finde ich, sehr schön mit dem Gegensatz zu dem, zwischen der Hoffnung, die wir haben, seid fröhlich in der Hoffnung, und dem, was wir in dieser Welt auch immer noch erleben. Und ja, wir haben allen Grund, auch fröhlich zu sein in der Hoffnung, trotz allem, was geschieht. Und davon handelt dieses Lied. Lasst uns gemeinsam singen. Na, jetzt ist mir mein Segen hier weggerutscht, aber ich habe ihn wieder. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen.